Die Kampagne gipfelte im September des Jahres 1850 schließlich in der Veröffentlichung eines halbwissenschaftlich aufbereiteten Aufsatzes der Neuen Zeitung für Musik, welcher bislang vereinzelt ausgestreute Polemiken unter der Losung »Das Judentum in der Musik« zusammenfasste. Der Name Karl Freigedank unterzeichnete diesen, der Name eines der damaligen Öffentlichkeit bislang völlig unbekannten Autors freilich. Im Jahre 1869 sollte er sich als Pseudonym eines aufstrebenden Musikers erweisen, welcher seinerzeit möglichem Imageverlust vorzubeugen beabsichtigte. Das Pamphlet verbreitet unter anderem folgende Thesen. Erstens, alle Kunst hat ihre besten und stärksten Wurzeln im Volkstum. Die künstlerische Leistung ist abhängig von der völkischen Verbundenheit des Künstlers. Zweitens, bemüht, sich in der harten, zischenden semitischen Sprechweise des Idioms deutscher Sprache zu bedienen, brächte der Jude lediglich Abstoßendes und Lächerliches hervor. Vollends unerträglich sei der Versuch im Gesangsvortrag deutscher Sprache durch einen Juden. Zur Artikulation im Idiom der Landessprache nicht befähigt, habe sich der Jude somit der Frage zu stellen, ob er in diesem Lande überhaupt kunstberechtigt sei. Drittens, der Jude suche sich vermittels Imitation in Kleidung, Bildung und Sprache der abendländischen Kultur zu amalgamieren. Der wahren Identität dennoch stets eingedenk, sei er somit von der nationalen Beseligung des Gastlandes ausgeschlossen. Daher seien ihm die Menschen des Gastlandes auch im Versuch künstlerischer Artikulation emotional nicht erreichbar. Der Rückschluss auf formal perfekte, aber von seelischer Kälte erfüllte Kopien der Muster nationaler Vorbilder läge somit auf der Hand. Viertens, eine folgenschwere Einschätzung von Person und Musik Felix Mendelssohns. Mendelssohn hat uns gezeigt, dass ein Jude von reichster spezifischer Talentfülle sein, die feinste, mannigfachste Bildung, das gesteigertste Ehrgefühl besitzen kann, ohne es je ermöglichen zu können, auch nur ein einziges Mal die tiefe, Herz und Seele ergreifende Wirkung auf uns hervorzubringen, welche wir der Kunst fähig wissen, weil wir diese Wirkung zahllos oft empfunden haben, sobald ein Heros unserer Kunst sozusagen nur den Mund auftat. Damit war das Thesenpapier eines sich zu kulturwissenschaftlicher Erkenntnis erhebenden Antisemitismus gestellt. Es animierte wiederum zu Folgeschriften der Propaganda von Kunst als nationaler Frage oder deutscher Ersatzreligion. Eduard Bernsdorf hingegen entlarvt im Oktober gleichen Jahres eklatante Schwächen in Freigedanks analytischer Beweislegung. Der große Gelehrte Freigedank spricht Mendelssohn in der Tat künstlerische Fähigkeit nicht ab, aber die Wirkung, die unsere Kunstheroen auf ihn hervorgebracht haben, hat er beim Anhören seiner Sachen nicht finden können. Wie aber dieser Mangel an Wärme mit seinem jüdischen Ursprunge im Zusammenhang stehen soll, das hat uns der Verfasser durchaus nicht bewiesen. Er spricht nicht über den jüdischen Komponisten. Ihm wirft er die Synagoge nicht vor, nur den Meisterbach. Schwerwiegender noch ist der Verweis des Musikers und Musiktheoretikers Johann Christian Lobe im Januar 1851 auf einen wesentlichen proto-rassistischen Aspekt der Debatte. Dass die christliche Taufe dem Juden nichts hilft, zeigt Freigedank ja dadurch, dass er Mendelssohn stets als einen Juden behandelt, der doch als Christ geboren, getauft, erzogen und begraben worden ist. Was beabsichtigten die Initiatoren einer lancierten öffentlichen Semitismusdebatte im Musikbereich? Es war ihnen um eine Verschiebung der realen Machtverhältnisse im zeitgenössischen Musikbetrieb zu tun. Musikalische Avantgardisten suchten, quasi auf gewaltsamem Wege, mit publizistischen Mitteln Einfluss innerhalb der musikalischen Hemisphäre zu erlangen. Was die avantgardistisch-musikalische Wortmeldung allein nicht bewirkte, sollte schleichende Erschütterung des Fundamentes bewirken, auf welchem das Ansehen der Erfolgsmusiker Mendelssohn Bartholdy und Giacomo Meyerbeer beruhten. Meyerbeer, musikalisch im fernen Paris residierend, war den nihilistischen Bestrebungen seiner Zeit nahezu entzogen. In der zeitgenössischen Rezeption des vermeintlichen Antipoden im eigenen deutschen Bannkreis schlug sich der Nihilismus von einem diffusen Klima feudaler Restauration, postrevolutionär ungebrochen reissierendem Einheitsfanatismus und traditionell kultiviertem Antisemitismus einer Generation opportunistisch-neokonservativer Leistungseliten aus dem Umfeld ehedem Jungdeutscher Männerbünde erheblich gefördert, hingegen so nachhaltig fest, dass das europäische Ausland befremdet kommentierte. So resümiert der englische Publizist Henry Fothergill Cawley im Jahre 1853, traurig, aber wahr ist's dennoch, dass seine Landsleute ihre Reputation für Ehrlichkeit, Treue und Verehrung von Genie und Tugend keine Ehre gemacht haben, denn in der Zwischenzeit haben sie ihre Haltung geändert, einem Manne gegenüber, den sie zu seinen Lebzeiten geehrt und umschmeichelt hatten.